Bürokratie im Alltag, warum habe ich dieses Thema gewählt? Die Bürokratie steigt, das wissen Sie, das ist eine allgemeine Kenntnis. Und die Frage ist, was man am besten da machen kann, um hier am besten sich durch diesen Bürokratie-Dschungel durchzuwälzen. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, die Bürokratie ist immer mehr im Steigen. Wie relevant ist jetzt das? Also es sind Erhebungen durchgeführt worden von der österreichischen Ärztekammer. Und man hat eben gesehen, dass die meiste Zeit, den Ärzten die Arbeit am meisten erschwert, die Bürokratie mit weitaus 72% ist. Danach kommt der Zeitdruck, Überbelag. Und wie man sieht, dass natürlich das alles sehr viel Zeit kostet und dadurch die durchschnittliche Arbeitszeit eines Arztes sehr, sehr hoch ist. Insbesondere bei den Chirurgen natürlich als Top-Runner mit durchschnittlich 80 Stunden. Jetzt nach dem neuen Arbeitszeitschutzgesetz der neuen Regelung hat sich das ja Gott sei Dank schon ein bisschen verbessert. Solche Studien sind nicht die einzigen, die hier, oder beziehungsweise solche Befragungen sind nicht die einzigen, die hier bei uns in Österreich stattgefunden haben. Es gibt noch viel, viel mehr.
Eine kurze Frage, die Zahlen sind da, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, das 2002, gibt es da aktuellere auch, dass man weiß, wie der Trend ist, wird die Bürokratie eher mehr, weil das heißt ja immer so, dass die Bürokratie wird mehr.
Ja, die Bürokratie wird immer mehr, aber eine aktuellere Zahl habe ich leider Gottes nicht bekommen. Das, was hier aktueller ist, ist diese Befragung in Deutschland, die 2017 durchgeführt wurde. Und dass eben das, was den Ärzten, wie gesagt, die meiste Zeit nimmt, die Bürokratie mit 37% ist. Ich habe eine Vorstudie ebenfalls gefunden, auch in Deutschland erhoben. Und das ist vor 10 Jahren gewesen. Und da wurde die Bürokratie mit 27% zum Beispiel angegeben. Dann wiederum muss man sagen, von Befragung zu Befragung variieren die Zahlen sehr stark auch. Also es ist auch bis zu einem gewissen Grad, das sind Befragungen, das heißt, das ist ein rein subjektives Befinden, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Und aber wie man sieht, der Trend nimmt zu. Es ist auch so, dass das in der Gesundheitspolitik ein großes Thema ist, weil man einfach für den bürokratischen Aufwand oder den Bürokratiewahn, wie man es nennt, immer mehr und mehr auch Geld, Zeit und Geld investieren muss, denn irgendwie muss ja diese Maschinerie funktionieren. Das fängt an, dass Dokumentationen jetzt alle standardisiert werden müssen, vereinheitlicht werden müssen. Die Frage, die dann immer gestellt wird oder in den Raum gestellt wird, ist, bringt uns das die gleiche Qualität oder bringt uns das eine bessere Qualität? Und das sind alles Dinge, die eigentlich noch nicht wirklich erhoben oder eruiert wurden. Es ist allerdings ein wesentlicher Gedanke und auch ein Bewegen in der Gesundheitspolitik, dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass der Arzt wirklich sich mehr seiner ärztlichen Tätigkeit widmen kann. Deswegen sind ja auch Stationssekretäre und Stationssekretärinnen eingeführt worden in den Stationen. Dadurch hat sich das Ganze gebessert, allerdings die Zufriedenheit der Mediziner im Generellen, im Verlauf nicht im Wesentlichen. Jetzt ist meine Frage an Sie, wie würden Sie das Ranking sehen? Welche Fachrichtung hat den meisten bürokratischen Aufwand? Stationsarzt. Okay.
Innere Medizin.
Chirurgie. Okay. Erfahrungsgemäß ist es so, dass eigentlich den meisten bürokratischen Aufwand Kassenordinationen haben und Privatordinationen, weil einfach viele Dinge, die wir bürokratisch normalerweise handeln, nicht handeln müssen im Krankenhaus, durch eine Kassenordination oder durch einen Kassenarzt beziehungsweise in einer Privatordination auch, also Verwaltungsaufgaben zusätzlich hier hinzukommen. Dann an Stelle 2 sind die Internisten, die dekursieren sich im Endeffekt zu Tode. Die Chirurgen und die Anästhesisten sind nachgerückt, was den bürokratischen Aufwand betrifft. Das sieht man auch in Studien in Amerika. Es ist deswegen, weil einfach immer mehr Dokumentation von den verschiedenen Operationen und im Sinne von Qualitätssicherung immer mehr Dokumentation und standardisierte Dokumentation gefordert wird. Bei den Fachrichtungen, bei denen es eher gleich geblieben ist, ist die Pathologie und die Radiologie. Also, ich will Ihnen jetzt eigentlich nicht jetzt erklären, dass die Bürokratie mehr wird, das wissen Sie bereits. Im Endeffekt werden Sie aktuell auch nichts daran ändern können, denn wie wir es wissen in Österreich, Gesetzgebung ändert sich nicht so schnell. Also für Ihre Basisausbildung will ich einfach nur, und das Vortragsziel ist, dass Sie die Awareness haben und Ihnen ein paar Vorschläge bzw. Tipps geben, wie Sie zum Beispiel mit verschiedenen Themen im bürokratischen Alltag umgehen können. Prinzipiell möchte ich folgende Dinge abarbeiten. Erwartungen. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in den Beruf hinein? Welche Erwartungen werden an Sie gestellt? Wie können Sie sich organisieren? Wie führen Sie einen Patienten, beziehungsweise was ist überhaupt Patientenführung? Dann, wie machen Sie die Dokumentation, was ja eigentlich der Hauptteil der Bürokratie ist? Und dann, wie gestalten Sie einen Patientenbrief? Also was erwarten wir uns? Also wir gehen ins Medizinstudium rein, dann gehen wir durch das ganze Medizinstudium durch und bis zum KPJ denken wir uns, ja, was macht ein Arzt? Er erhebt Befunde, er diagnostiziert Krankheiten, führt verschiedene medizinische Behandlungen durch, legt die Therapie vom Patienten fest, er dokumentiert dann, wie die Diagnosen sind und welche Behandlungsverläufe sich bei diesen Patienten aufgrund der eingeleiteten Therapie zeigen und er beratet Patienten, wenn diese mit Fragen an sie kommen und auch er leistet Soforthilfe in Notsituationen und lebenserhaltende Maßnahmen. Das denken wir uns, das ist das Bild vom Arzt. Klassische Arztserien, Grey's Anatomy etc. Wir waren höchstwahrscheinlich alle mal dort. De facto ist es so, dass von Ihnen sehr viel mehr erwartet ist. Und der größte Brocken ist eigentlich unter dem Begriff Patientenführung zu finden. Ich meine, Sie müssen auch zusätzlich sind solche Dinge zu tun, wie dass Sie an Morgenbesprechungen teilnehmen, an weiteren anderen Besprechungen, Fortbildungen, wenn Sie Zeit dafür haben, Teilnahme an Visiten und Dokumentationen dieser Visite beziehungsweise auch Ausarbeitung dieser Visite. Das sind alles diese Anforderungen, die an Sie gestellt werden. Und die Frage ist, wie Sie sie bewältigen wollen. Jetzt dieser große Brocken Patientenmanagement oder Patientenführung, im Endeffekt ist es nichts anderes. Sie sind der Manager für diese Patienten. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo dieser Patient zu Ihnen auf die Station, in die Ambulanz kommt, bis zum Zeitpunkt der Entlassung, sind Sie zuständig dafür, wie was mit diesem Patienten passiert, sofern man Ihnen diesen Patienten eben auch zugeteilt hat. Das heißt, Sie führen bei ihm diese ganze Patientenführung beinhaltet die Aufnahme, das heißt die Anamnese, eine physikalische Untersuchung des Patienten, all dieses sollte dokumentiert werden in dem Anamnesebogen, den Sie ja standardmäßig sicher im Rahmen Ihrer Formulaturen beziehungsweise manche im KPJ bereits und manche im Rahmen Ihrer Basisausbildung bereits gesehen haben. Der kann individuell unterschiedlich sein. Wichtig ist allerdings, dass er ausgefüllt ist. Nicht nur, weil es eigentlich ein Dokument ist, das Sie auch zu unterzeichnen haben, sondern auch, wenn ein zusätzlicher Arzt hinzugezogen wird oder Sie zum Beispiel auf Urlaub gehen oder nicht da sind, um diesen Patienten zu führen, dass man sich einen Überblick verschaffen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das natürlich machen kann. Die Übergabe zum Beispiel, die Übergabegespräche bei der Morgenbesprechung beziehungsweise die Übergabegespräche bei der Nachtdienstübergabe sind eine der Möglichkeiten. Aber alles, was schriftlich festgehalten ist, ist auch das, was wirklich auch nachvollziehbar ist, wie Sie auch gesehen haben. Es gibt auch das klassische Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Also, und deswegen ist aber leider Gottes auch die Bürokratie extrem angestiegen. Weiters Diagnosen stellen bzw. weitere Tests anordnen. Dazu müssen Sie die Patienten aufklären, was jetzt der aktuelle Status ist, warum diese Untersuchungen notwendig sind. Sie müssen Konzile anfordern, Zuweisungen ausfüllen, Termine vereinbaren. Ich habe wirklich gedacht, dass das nicht notwendig ist am Anfang und dass das die Stationssekretärin übernehmen würde, aber die Stationssekretärin sind sehr oft ausgelastet damit, die Briefe zu schreiben und dann während des Tages einige der Anmeldungen selber durchzuführen, aber bestimmte Sachen, zum Beispiel wenn sie die verschiedenen Krankenhaus-Software-Systeme kennen, müssen Sie als Arzt eingeben oder veranlassen. Darauf komme ich dann noch später ein bisschen zurück. Sie müssen Therapien verordnen, Sie müssen dokumentieren, warum Sie diese Therapie verordnet haben und wie der Therapieverlauf ist. Geht es dem Patienten danach besser oder geht es ihm schlechter? Sie müssen, wie gesagt, dem Patienten immer aufklären, warum was notwendig ist. Dann im Endeffekt, wenn der Patient dann entlassen wird, ist ihm ein Dokument auszustellen beziehungsweise eine Zusammenfassung seines Aufenthaltes im Krankenhaus oder auf einer bestimmten Station auszuhändigen. Und das ist eben der Patientenbrief. Auch Rezepte sind auszuhändigen. Wenn nicht, dann müssen Sie ihm zumindest einen vorläufigen Patientenbrief geben. Warum? Weil es dann einfach darum geht, dass hier auch eine Qualitätssicherung ist, dass der Patient weiß, was mit ihm passiert wird, zumindest grob im Sinne von einem Kurzbrief. Dann, was auch noch zum Patientenmanagement dann dazugehört, ist die Bettenplanung auf der Station. Haben Sie genug Betten, um noch weitere Aufnahmen zu machen? Und natürlich das Management von der Entlassung und der Verlegung. Ja? Also wenn ein Patient zum Beispiel bei Ihnen kardiorespiratorisch schlechter wird und Sie haben nicht die Möglichkeit und er braucht jetzt eine nicht invasive Beatmung und Sie haben das entsprechende Gerät nicht, dann werden Sie höchstwahrscheinlich überlegen, dass Sie diesen Patienten verlegen und all diese Dinge, diese Kontakte herstellen und die Entlassung zu organisieren, es sei denn, es ist in ein Pflegeheim, das macht dann die Pflege. Das ist alles Ihre Aufgabe. So, jetzt ist mal die Frage, wie organisiert man sich am besten? Also das Allerwichtigste ist, wenn Sie mal ganz neu auf einer Abteilung anfangen oder irgendwo hin rotieren, wer ist Ihr Ansprechpartner? Wer ist für Sie verantwortlich? Wen können Sie anrufen? Wen können Sie auch hier mit in die Verantwortung ziehen? Das kann, wenn Sie im Turnus sind oder in der Basisausbildung sind, ein Assistenzarzt sein. Es kann ein Oberarzt sein. Am besten, Sie haben immer zwei Ansprechpartner oder Möglichkeiten, zwei Leute hier in die Verantwortung zu ziehen, denn es kann ja sein, dass sich der eine gerade nicht meldet. Sonst sind Sie natürlich, wenn Sie jetzt mal allein auf Station sein sollten, was natürlich passieren kann beim aktuellen Personalmangel, sind Sie natürlich auf sich selber gestellt. Immer gut mit der Pflege umgehen, das ist ein großer Tipp, das wissen Sie höchstwahrscheinlich eh schon. Denn auch Pflegepersonen können Ihnen helfen, aber rechtlich gesehen können für die Entscheidungen, die Sie auf Rat der Pflege zum Beispiel durchführen, müssen Sie dann die volle Verantwortung übernehmen. Das heißt, nur ein Assistenzarzt, also ein Ihnen obergeordneter Arzt bzw. ein Oberarzt könnte eigentlich hier die Verantwortung übernehmen. Wie läuft ein regulärer Arbeitsalltag ab? Das heißt, wenn Sie ja die erste Woche hinkommen, ist es das Wichtigste, dass Sie abchecken, wie so ein regulärer Arbeitstag abläuft. Also wann ist die Morgenbesprechung, wann ist die Visite, was möchte der Chef bei der Visite wissen, wann kommen Befunde in der Regel aus und ab wann kann man quasi Befundvisite machen, wie ist die Übergabe zu handhaben. All diese Dinge sind extrem wichtig. Und dann das Zweite, was ich finde, was extrem wichtig ist, wenn man sich anfangen möchte zu orientieren, wo ist was? Also gibt es einen Ordner, wo vielleicht zum Beispiel Aufklärungsbögen oder Zuweisungen bereits ausgedruckt sind? Gibt es irgendwelche Ordner zum Beispiel für bestimmte Behandlungen, wie zum Beispiel Chemotherapieprotokolle oder Chemotherapieanforderungen oder Bestellscheine? All diese Dinge helfen Ihnen massiv, wenn Sie sich in der ersten Woche Zeit dafür investieren, sich aktiv diese Fragen zu stellen, weil Sie dann einfach wissen, wo sie sich jetzt gerade in diese Struktur einbringen können. Dann die Frage, wie orientiere ich mich, ist ganz wichtig, denn aktuell läuft jetzt eigentlich schon in fast allen Krankenhäusern alles digital, ist, welche Software verwenden wir und wo kann ich anrufen, wenn ich mit dieser Software Probleme habe. Also das ist auch eine dieser Telefonnummern, die ich mir immer, ich habe so ein kleines Notizbuch und die schreibe ich mir immer zuerst auf. Zum Beispiel im Wiener AKH und im Wiener Krankenanstaltsverbund ist das jetzt so, dass wir alle durch Wien digital zentral unsere verschiedenen Patientenverwaltungssoftwares oder Systeme zusammengeschalten haben. Das heißt, das wäre die Telefonnummer, die man anrufen kann, wenn man zusätzliche Probleme hat. Beziehungsweise bei uns im AKH gibt es eben die 50.000, die man anrufen kann. Dann, das ist ein Beispiel, das ist das AKIM, das im AKH Wien verwendet wird. Da ich ja aus dem AKH bin, habe ich davon natürlich die meisten Screenshots gemacht. Wie so eine Verwaltungssoftware ausschauen kann, das heißt, im Prinzip ist es eigentlich immer das Gleiche. Sie haben eine, das ist jetzt im stationären Setting. Was Sie hier haben, ist eine Liste, da würden hier normalerweise die Patientennamen stehen, etwaige Diagnosen und dann eben verschiedene Dokumente, die zu diesen Patienten existieren. Darauf gehe ich dann später ein. Da habe ich auch noch einen Screenshot dazu. Hier haben Sie meistens eine Leiste drüber angeordnet, was für Tools Sie in Anspruch nehmen möchten, zum Beispiel das CLAT-Tool oder der klinische Auftrag ist die klassische elektronische Zuweisung, die wir im AKH verwenden. Natürlich bei anderen Softwares ist das anders. Sie haben hier meistens eine Übersicht über Ihre Station im Sinne von, was ist die aktuelle Belege, was sind die Zugänge, was sind die Abgänge. Das ist natürlich beim AKIM, muss man sagen, das ist eine relativ teure Software gewesen. Es ist nicht überall so, dass es gleich strukturiert ist. Also es gibt durchaus andere Krankenhaussysteme. Was auch interessant ist, dass Sie hier Diagnosen und Leistungen eingeben können. Das ist also, wie gesagt, alles ist digitalisiert und jemand muss das eingeben und das sind in der Regel meistens Sie. Ja? Und das erhöht den Arbeitsaufwand, weil Sie zuerst einmal alles schriftlich in die Fieberkurve schreiben müssen und dann plus alles noch in einen Computer eingeben müssen, einfach Ihren Arbeitsaufwand immens. Dann, das ist jetzt diese Übersicht, die ich Ihnen gesagt habe, dass man sieht, welche Dokumente bei einem Patienten zur Verfügung stehen können, zum Beispiel SBP steht für stationären Patientenbrief oder ED für ID-Kurs oder man sieht hier zum Beispiel, wenn diese Chemiegläser oder diese Kolben, Erlenmeyer-Kolben zu sehen sind, dieses Symbol, dass das für ein aktuelles Labor steht. Das sind alles Dinge, mit denen müssen Sie sich vertraut machen. Wenn Sie schon das Glück hatten, dort formuliert zu haben, dann ist das ja alles eher weniger ein Problem. Auch die Frage, wie bekomme ich zusätzliche Patienteninformationen? Beim AKIM gibt es den sogenannten AKIM Viewer. Allerdings prinzipiell ist oder sollten die meisten Krankenhäuser in Wien vernetzt sein. Einige Ausnahmen gibt es, wie zum Beispiel das Hanusch Krankenhaus. Das geht dann, indem Sie das Ganze digital über den KV-Button zum Beispiel abrufen. Eine andere Möglichkeit wäre der ELGA-Button. Das Problem ist, ELGA läuft noch nicht schon so lange. Das heißt, sehr, sehr selten sind da wirklich brauchbare Dokumente drinnen in diesem unter diesem ELGA-Button. Das wäre ein Beispiel von WebOKRA. Das hat mir eine Kollegin geschickt. Manche Leute, wer von Ihnen ist im KAF zuständig? Bitte. Also Sie wissen bereits, das ist die Plattform von WebOKRA. Im Endeffekt ist das Ganze ähnlich aufgebaut. Allerdings sind Symbole anders organisiert. Sie finden es einfach unter einer anderen Akquisition. Also wichtig ist, machen Sie sich mit diesem System vertraut. Das ist zum Beispiel das System, das verwendet wird von den Landeskliniken Niederösterreich Holding, das mir ebenfalls eine Kollegin geschickt hat. Die sind wieder ganz anders organisiert, hauptsächlich mit Icons. Zum Beispiel hier sieht man das Röntgen-Icon. Das ist, nimmt ein bisschen Zeit, sich in das einzuarbeiten und Sie werden auch nicht bei allem genau gleich wissen, wie sie etwas finden. Zum Beispiel mit dem klinischen Auftrag muss man ewig suchen, bis man einen bestimmten Auftrag gefunden hat. Manche sind straightforward und manche brauchen ewig. Aber wenn sie die Zeit investieren und sich ein bisschen mit dem System ein bisschen spielen, wie man so schön sagt, bekommen sie schnell ein Gefühl dafür und es erleichtert ihnen dann die spätere Arbeit. Dann das nächste, einen Patienten aufnehmen. So, das ist der klassische Patientenaufnahmebogen. Er ist leider Gottes hier, die Übersicht von dem Maxal ist leider Gottes ein bisschen schlecht, in der Präsentation. Aber wie Sie sehen, damit sind Sie bereits bestens vertraut. Sie wissen die klassischen Anamnese, die klassischen physikalische Untersuchung. Und die Frage ist natürlich auch, wo Sie dann sein werden, wie genau Sie was durchführen müssen. Also auf einer inneren Medizin machen Sie das alles ganz, ganz genau. Auf einer Chirurgie werden Sie das zum Beispiel eher nur oder vor allem in einem Notfall oder wenn ein Patient zu einer Akut-OP kommt, werden Sie das Ganze eher nur punktgenau, also gezielt machen, was wichtig jetzt ist. Also zum Beispiel einen Chirurgen interessieren, wenn zum Beispiel ein Patient kommt mit einer eingeklemmten, also in der inkarzerierten Darmhernie, der will dann wissen, haben Sie Operationen im Bauchbereich gehabt? Was sind die aktuellen Beschwerden? Dann will er wissen, ob das Abdomen hart ist und solche Sachen. Also zum Beispiel Chirurgen machen die Aufnahme oder die Anamnese immer zum Beispiel relativ punktgezielt, wenn es nicht eine geplante Aufnahme ist. Dann wichtig ist immer im Rahmen der Patientenkommunikation, das haben Sie jetzt auch schon sehr, sehr gut gehört, der Patient ist aufzuklären. Und es geht nicht nur darum, dass Sie ihn aufklären über verschiedene Therapien oder verschiedene Maßnahmen, die an ihm durchgeführt werden, sondern Sie sollten einen Patienten immer am aktuellsten Stand halten. Das Ziel der Visite ist, dass Sie mit dem Patienten kommunizieren und dass Sie dem Patienten sagen, was ist der aktuelle Stand, was ist die aktuelle Diagnose, wo befinden wir uns jetzt, was machen wir weiter. Denn dann verstehen auch diese Patienten, warum diese ganze Therapie und warum diese ganze Diagnostik notwendig ist, um dann eine entsprechende Therapie einzuleiten. Dementsprechend müssen Sie wissen, wo Sie die entsprechenden, also wenn Sie die Patienten anmelden zu diesen verschiedenen Untersuchungen, sagen wir zum Beispiel zu einem CT oder einem PET-CT, dann müssen Sie auch wissen, wo können Sie anrufen. Da gibt es Telefonlisten. Ich habe eh eine mitgebracht, zum Beispiel. Viele Krankenhäuser haben so ein Telefonbüchlein, beziehungsweise es gibt ein Online-System. Manche Stationen sind schon so gut organisiert, dass sie sich Telefonlisten zusammenschreiben. Die würde ich mir auf jeden Fall organisieren, damit sie sich quasi so eine organisierte Telefonliste auch verwenden können. Manchmal oder sehr oft steht es natürlich auch auf dem Zuweisungsformular drauf. Ja, also auf dem PET-CT-Zuweisungsformular steht zum Beispiel genau drauf, wo, unter welcher Nummer man den Patienten anrufen kann. Bei Zuweisungen, es gibt Zuweisungen, die Sie andauernd und regelmäßig und immer sehr oft machen. Das Corpulmo, also das klassische Thoraxröntgen, machen Sie immer wieder. Ich empfehle, dass Sie sich so eine Standardzuweisung ausfüllen, kopieren und einen kleinen Folder anlegen, indem Sie diese Sachen sammeln und die einfach immer wieder kopieren können. Natürlich, wenn es dann um ganz spezielle Fragestellungen geht, können Sie auf jeden Fall natürlich eine neue Zuweisung schreiben. Aber zum Beispiel auf einer Pulmonologie wollen Sie eigentlich immer wissen, wenn der eine Pneumonie hat, gibt es pneumonische Infiltrate, sind die pneumonischen Infiltrate mehr geworden. Was Sie auch wissen wollen, gibt es Ergüsse. Oder wenn der Patient zum Beispiel schlechter atmen kann, eine wichtige Differentialdiagnose ist ja die kardiale Dekompensation, sehen wir eine kardiale Stauung. Und da, also so ein Corpulmo-Röntgen-Zuweisung ist so ein klassisches Beispiel, wo Sie einfach sich einen Blankobefund ausfüllen können, ihn noch nicht unterschreiben natürlich, und den einfach dann kopieren und unterschreiben, beziehungsweise auch die Diagnose des Patienten ergänzen. Dann wo kann ich die Medikamente nachschauen, denn nicht in jedem Krankenhaus gibt es alle Medikamente und nicht in jedem Krankenhaus sind sie in der grünen Box. Da gibt es immer Systeme und auch Software dafür. Oder Sie können das Ganze eben online reinschauen. Im AKH gibt es das MEDIS. Das ist von der Landeskliniken Holding wieder. Sie können natürlich auch im Austria-Kodex so nachschauen. Wichtig ist, dass Sie wissen, wo schauen Sie nach. Und dann, wenn Sie finden, dass das gut ist und dass es Ihnen geholfen hat, bleiben Sie bei dieser Website. Machen Sie sich einen Favoriten oder irgendeinen oder markieren Sie sich diesen Link. Dann das große Problem und das größte Problem ist das Dekursieren. Wie dekursiere ich, wann dekursiere ich, was dekursiere ich? Im Wesentlichen ist der Dekurs eine Dokumentation und ist für Sie wichtig, für einen anderen behandelnden Arzt wichtig, damit er sich einen Überblick über diesen Patienten machen kann. Also zum Beispiel, wenn Sie, wie gesagt, einmal krank sind, muss ein anderer Kollege den Patienten führen. Im Übrigen empfehle ich, Patientenführungen wirklich so zu handhaben, dass Sie den Patienten durchgehend versuchen zu führen, das heißt von Anfang, wo Sie ihn aufgenommen haben, bis zu seiner Entlassung, soweit das natürlich managebar ist. Das sollten Sie am besten mit den Kollegen absprechen, dass Sie sich die Zimmeraufteilung bzw. die Patientenaufteilungen entsprechend machen. Und es gibt zwei wesentliche Dekursarten, die ich mit Ihnen hier besprechen möchte. Das eine ist der Aufnahmedekurs. Ich finde, der Aufnahmedekurs ist extrem wichtig. Beim Aufnahmedekurs stellen Sie dar, warum ist dieser Patient überhaupt gekommen, mit welchem Problem und wie wird weiter bei ihm vorgegangen, welche Befunde hat man gehabt und so weiter und so fort. Also beim Aufnahmedekurs kann sich jeder einen sehr guten Überblick machen. Die meisten Dekurse erfolgen jetzt auch schon digital. Das heißt, Sie können das Ganze in Ihrem System unter der entsprechenden Patientenakte festhalten. Und dann gibt es den generellen Dekurs, das heißt, nachdem Sie den Patienten aufgenommen haben, wie geht es weiter? Jeden Tag gibt es eine Visite, beziehungsweise wenn es irgendwelche Zwischenfälle gibt, zum Beispiel einem Patienten geht es schlechter, Sie sollten wirklich dekursieren, was war. Also wenn Sie quasi eine Panikattacke hatte, wenn eine Patientin plötzlich Atemnot hatte und Sie im Endeffekt aufgrund Ihrer Diagnostik feststellen, sie hatte eine Panikattacke, dann werden Sie im Endeffekt hier nur einen kurzen Dekurs abfassen. Ich empfehle, dass man die Kurse auch halbwegs standardisiert, zumindest für sich selber. Es ist nicht notwendig, dass alle anderen es so übernehmen, aber dass Sie einen Weg finden, wie Sie das für sich dekursieren. Am sinnvollsten ist das, dass Sie sich ein Word-Dokument anlegen und so einen Aufnahmedekurs, wenn Sie ihn einmal fertig gemacht haben bei einem Patienten und digital dokumentiert haben, dass Sie sich den da reinkopieren und den können Sie sich jederzeit wieder rausholen, wieder reinkopieren und entsprechend bearbeiten oder abändern. Das erleichtert das Ganze und vermindert ein bisschen die Tippzeit. Und die Frage ist, was dekursieren Sie? Also wie ich schon gesagt habe, beim Aufnahmedekurs geht es ganz entsprechend darum, dass es um die aktuelle Anamnese geht. Also was war der Aufnahmegrund? Zum Beispiel der Patient ist über die Notfallambulanz gekommen. Warum ist er an die Notfallambulanz gekommen? Was waren seine leitenden Beschwerden? Er ist gekommen wegen zunehmender Dyspnoe und Fieber. Gut. Was hat er bis jetzt getan oder irgendwelche sind an der Notfall bereits therapeutische Maßnahmen durchgeführt worden? Nein, aber Diagnostik ist durchgeführt worden, ein Chorpulmo ist gemacht worden bei dem Patienten. Dann, welche Diagnosen hat dieser Patient bereits oder vorbekannten Diagnosen? Dieser Patient hatte COPD. Im Chorpulmo hat man dann gesehen, dass er, und eine KHK, und im Chorpulmo hat man gesehen, dass er kardial gestaut war. Das heißt, die vorläufige Diagnose von einem Notfall war dann war kardiale Dekompensation. Und sie haben ihn einfach dann zu ihnen raufgeschickt, denn kardiale Dekompensation müssten sie eigentlich managen. Dann Was Sie auch im Aufnahmedekurs festhalten sollten, wie kommt dieser Patient zu Ihnen auf die Station? Ist er in einem reduzierten allgemeinen Zustand? Welche klinischen Merkmale fallen Ihnen auf? Hat er Knöcheledeme? Gibt es neben der Kurzatmigkeit noch irgendwelche anderen Symptome bzw. Wichtigkeiten, die Sie festhalten sollten? Dann, Sie führen mit ihm dann noch eine wesentlich genauere Diagnose durch als auf den Notfall. Also Sie fragen ihn nach Familienanamnese, nach seiner restlichen Krankenanamnese. Dann untersuchen Sie den Patienten natürlich auch. Dann die aktuellen Diagnosen sollten immer drinnen sein, also welche Diagnosen sind bei diesem Patienten bekannt, aber zu welcher Diagnose sind Sie gekommen? Und die Rechtfertigung der Diagnose basieren Sie meistens auf Befunden bzw. auf dem Status des Patienten, also welche Befunde sind vorhanden bzw. wenn Befunde nicht vorhanden sind, die kommen dann ins Prozedere, wenn Sie die bräuchten, um eine zusätzliche Diagnose zu stellen. Und welche Therapie möchten Sie einleiten? Also bei diesem Patienten hat man dann auch, er hat eben auch Fieber gehabt, er hat auch pneumonische Infiltrate gehabt. Das heißt, die Therapie war dann eben ein Beginn mit einer antibiotischen Therapie. Und Verdacht war eben auf exazerbierte COPD zusätzlich zu seiner kardialen Dekompensation. Man hat ihm auch Inhalation mit Beridolin gegeben, um ihm quasi das Atmen zu erleichtern. All diese Dinge gehören in den Aufnahmedekurs. Auf der Pulmologie im AKH Wien, wo ich immer wieder auch nachtdienstmäßig vertrete, haben sich die Ärzte dort angewöhnt, dass sie den Aufnahmedekurs so gestalten wie einen Patientenbrief. Das heißt, es ist ein irrsinnig langer Aufnahmedekurs. Ich hasse es ehrlich gesagt selber, weil das zu machen, aber es gibt einen sogenannten Textbaustein. Wenn Sie nicht ein System haben, wo es Textbausteine gibt, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, quasi ein Word-Dokument mit entsprechenden Textbausteinen anzulegen. Und Sie nehmen einfach diesen Textbaustein und arbeiten das ab. Der große Vorteil ist, wenn Sie das so haben, dann und der Patient zum Beispiel relativ kurzfristig entlassen wird, können Sie sehr schnell so einen Patientenbrief zusammenschustern. Dann natürlich Aufklärungsbögen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, der Patient braucht jetzt noch einen Herzkatheter zur weiteren Abklärung, dann ist die Frage, wo finden Sie die Aufklärungsbögen? Manchmal gibt es standard ausgedruckte Aufklärungsbögen auf der Station, allerdings nicht überall und nicht an jeden Abteilungen. Also ich habe auch auf einer Gastro formuliert, da war das nicht regelmäßig regulär, dass man das immer da aufliegen hatte. Das heißt, man hat sich das quasi aus dem System geholt. Im AKH gibt es das ECP-System, allerdings Aufklärungsbögen, wie sie an die Reinkrankung geht auch über das Intranet in vielen Krankenhäusern. Also da ist auch ganz wichtig, dass Sie wissen, wo finde ich meine Aufklärungsbögen. Dann der laufende Dekurs ist so dieser zweite Dekurs, wo ich sage, da ist ein wichtiger Emphasis zu legen. Das ist im Endeffekt einfach nichts anderes als die Dokumentation, wie es dem Patienten im Verlauf des stationären Aufenthaltes geht. Und welche Therapien eingeleitet wurden, wie spricht er darauf an, was für weitere Diagnostiken gemacht werden. Sie dekursieren, welche Beschwerden der Patient im Verlauf des Aufenthaltes weiterentwickelt hat wie dem weiter nachgegangen wurde. Und wichtig ist auch, was Sie mit dem Patienten besprochen haben. Also, wenn Sie mit einem Patienten, zum Beispiel einem sterbenden Patienten, besprochen haben, dass der jetzt keine nicht-invasive Beatmung haben will, keine invasive Beatmung haben will, keine Intensivierung, also kein Intensivaufenthalt, keine Magensonde, keinen Trachealtubus, gar nichts, dann dokumentieren Sie das. Das ist sehr wichtig, dass das irgendwie festgehalten ist. Dann die Empfehlung ist für sich, den Kurs zu standardisieren. Ich verwende gerne das SOP oder das SOAP. S für subjektiv, das heißt, welche Beschwerden äußert der Patient, wie ist sein aktuelles Befinden. Dann O für objektiv, wie beurteile ich das? Also ich untersuche dann den Patienten, zum Beispiel ein Patient gibt Thoraxbeschwerden an. Ja? Also wie untersuche ich, wie bilde ich mir meine objektive Meinung? Das heißt, ich schreibe ein EKG, ich höre den Patienten auch ab, ich nehme bei ihm Herzenzyme ab, Troponin T, CK, CKMB. Dann Anamnese. Die Frage ist, hat er bereits eine bekannte KHK? Ist bei Ihnen vielleicht schon mal ein Herzkatheter durchgeführt worden? Hat er schon mal einen Herzinfarkt gehabt? Solche Dinge sind wichtig abzuklären. Und dann P, Prozedere. Was soll weiter gemacht werden? Also welche weitere Diagnostik möchten Sie führen oder welche weitere Behandlungen sind einzuleiten? Und wenn Sie sich das immer so standardisiert halten, ideal wäre es natürlich, wenn Sie das alle so machen und Ihre Kollegen das so machen, denn dann kennen Sie sich auch aus und das ist alles orientiert. Aber man kann ja nicht immer Berge quasi umwälzen. Das heißt, wichtig ist vor allem, dass Sie das für sich so dokumentieren, denn dann kennen Sie sich aus. Und damit haben Sie eigentlich die wichtigsten Sachen, wenn ein Patient zum Beispiel ein Problem geäußert hat, eigentlich abgehandelt. Natürlich können Sie auch einen Diskurs einfach abfassen, wie Sie möchten. Sie können ihn stichhaltartig abfassen, Sie können ihn Sätze abfassen, das ist Ihre Entscheidung. Gut, dann kommt das Klassische, was meines Erachtens nach auch ein extrem zacher bürokratischer Aufwand ist, das ist die Visite ausarbeiten. Und um die Visite auszuarbeiten, mein Favorit ist ja persönlich die To-Do-List, beziehungsweise gibt auch die Möglichkeit während der Visite, also wenn Sie solche Visitenwagen haben mit einem angeschlossenen Computersystem, dass Sie viele Sachen bereits während der Visite einleiten können. Also zum Beispiel klinische Aufträge kann man über ACIM-Software während der Visite bereits stellen, beziehungsweise danach ist dann wichtig, dass Sie sich alle so eine To-Do-Liste anlegen und dass Sie sich genau festlegen, wer was macht. Wenn Sie einen Patienten führen, dann machen Sie einfach alles zu Ihrem Patienten. Wenn Sie allerdings sagen, jeder macht alles, dann ist halt die Frage, wie diese To-Do-Liste zu handhaben ist. Ja? Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, jeder streicht einfach ab, was er gemacht hat und aus. Das gibt es auch. Und es gibt die Möglichkeit, okay, du übernimmst Punkt 1 bis 3, bis 5, du übernimmst 5 bis 10 und so weiter und so fort. Da ist ganz wichtig, nicht nur die Kommunikation mit dem Patienten, sondern natürlich auch mit Ihren Arbeitskollegen. Ganz wichtig sind dann, wie gesagt, die Telefonlisten. Idealerweise gibt es auf der Station bereits so eine ganze Telefonliste, wo eigentlich schon die wichtigsten Stationen draufstehen, beziehungsweise die wichtigsten Telefonnummern. Zum Beispiel auf der Angiologie gibt es eine komplette Liste, wie ist der Pager vom Herzkatheter, wie ist der Pager vom Kardiokonzil, wie ist der Pager vom Schmerzkonzil. Ja? Also das ist natürlich extrem hilfreich. Die Frage ist natürlich, ob Sie so viel Zeit investieren wollen, so eine Liste zu erstellen, wenn sie nicht vorhanden ist, wenn Sie drei Monate nur dort sind, ja, an einer Abteilung. Allerdings, wenn es geht und vor allem auch dann für den Nachtdienst, empfehle ich Ihnen die wichtigsten Nummern auf jeden Fall, sich irgendwo aufzuschreiben. Und jetzt zum Letzten, der Patientenbrief. Also der Patientenbrief, wie ich schon gesagt habe, ist die Zusammenfassung des Aufenthaltes des Patienten. Und das ist eine Dokumentation dieses Aufenthaltes, nicht nur für den Patienten selber, heißt Patientenbrief, sondern eigentlich für den Arzt, hieß ja auch früher Arztbrief. Also für den Arzt, der dann die Behandlung dieses Patienten oder die Betreuung dieses Patienten weiterführt. Im Prinzip hat sich jetzt eigentlich schon eine Basisstruktur durchgesetzt, natürlich mit ein oder anderen Änderungen oder Erweiterungen. Aber prinzipiell sieht das so aus. Das heißt, wichtig ist, dass Sie erwähnen, oder das müssten Sie eigentlich erwähnen. Also, in welchem Zeitraum war dieser Patient bei Ihnen? Was war der Aufnahmegrund? was war die Diagnose, die sie dann bei der Entlassung hatten? Welche Diagnosen waren dann eben zusätzlich eben zu dieser Entlassungsdiagnose, also zu der Aufnahmediagnose, welche Entlassungsdiagnosen haben Sie, mit welchen Diagnosen entlassen Sie den Patienten? Dann, welche Maßnahmen haben Sie durchgeführt im Rahmen dieses Aufenthaltes? Wie sieht die letzte, aktuellste Medikamentenliste dieses Patienten aus? Was sind die weiteren empfohlenen Maßnahmen? Also, welche weiteren Ambulanzbesuche sollte der Patient tätigen? Sollte er vielleicht noch einmal eine Blutbildkontrolle durchführen lassen? All diese Dinge sollten Sie ihm genau aufschreiben. Dann die Zusammenfassung des Hausaufenthaltes. Abhängig davon, wie lange der Patient bei Ihnen war, kann das ein Paragraph sein, beziehungsweise natürlich auch länger. Bleiben Sie aber kurz und bei den wesentlichsten Sachen. Und dann, was sich eben auch in den letzten Jahren insbesondere reingebaut hat, sind Allergien und Unverträglichkeiten. Es war nicht immer so, dass die so genau oder klar dekussiert wurden. Vor allem in chirurgischen Fächern waren die eigentlich selten auf einem Arztbrief drauf. So, prinzipiell kann ich Ihnen leider Gottes halt hier nur erfahrungsgemäß zeigen, wie das im ACIM aussieht. Also bei uns ist der Patientenbrief komplett digital. Das heißt, Sie können so einen Patientenbrief anlegen und viele Dinge sind, also wenn Sie eine gute Stationssekretärin oder einen guten Stationssekretär haben, sind diese Dinge großteils von diesem Stationssekretär ausfüllbar. Prinzipiell können Sie einen Patientenbrief diktieren, wie Sie möchten, müssen halt allerdings warten, bis Ihnen die Schreibkraft das geschrieben hat. Oder, wie gesagt, Sie können sich einen sehr ausführlichen Aufnahmediskurs anlegen und diesen Patientenbrief dann selber zusammenschustern. Das ist natürlich Ihnen vorbehalten. Was sehr oft in Ihren Aufgabenbereich fällt, ist die Diagnosen einzupflegen. Die kann man dann, und vor allem natürlich auch die verschiedenen ICD-Schlüssel, da gibt es eine Homepage, ICD-10, Codesucher, die kennen Sie höchstwahrscheinlich und da können Sie sich das raussuchen. Dann natürlich die Medikamente. Über das ACIM gibt es das sogenannte eMedic. Das heißt, da kann man das entsprechende Medikament suchen und hier eingeben und ausfüllen. Das ist natürlich jetzt hinzugekommen, das war bei den früheren Patientenbriefen so, dass man das einfach eingetippt hat und oder abgetippt hat oder dass man das einfach dem Stationssekretär angesagt hat oder der Schreibkraft, das ist jetzt leider Gottes nicht mehr so und Sie müssen die Patienten die Medikamente eingeben, es sei denn, Sie haben natürlich eine sehr motivierte Stationssekretärin, die Ihnen das macht. Wie ich gesagt habe, die ICD-10-Codesuche ist ideal, um natürlich die verschiedenen ICD-10-Codes rauszusuchen. Dann, das ist eben dieser zweite oder der dritte Paragraph vor dem Gruß, wo eben all diese Punkte abgehandelt werden. Also was sind die weiteren empfohlenen Maßnahmen und die Zusammenfassung des Aufenthaltes. Hier bei den erhobenen Befunden, das ist sehr unterschiedlich, je Spezialität, also die Chirurgen schreiben da relativ wenig, müssen auch eher selten da viel reinschreiben. Die Internisten schreiben alles vom CD bis zum Cor Pulmo. Manche Stationen schreiben auch jedes Cor Pulmo, das erhoben wurde, hier rein. Das ist natürlich abhängig auch davon, wie das Ihre Station handhaben möchte. Gut, damit bin ich eigentlich am Ende meines Vortrages angelangt. Meine Frage ist, haben Sie Fragen? Erstens. Das ist eigentlich alles relativ straightforward gewesen. Gut, ja, bitte.
Es wurde eine To-Do-List angesprochen. Gibt es eigentlich im klinischen Bereich irgendwas, was vergleichbar ist wie zum Beispiel Wunderlist, also solche Apps, wo man sich Aufgaben teilen kann, die aber auch quasi im Spital verwendet werden dürfen?
Mhm. Prinzipiell kann man das natürlich so handhaben, wie man möchte. Man muss es ja nicht offen darlegen, aber eigentlich nicht. Eigentlich, also ich habe davon bis jetzt noch nie gehört, dass eine App verwendet wurde. Ich meine, ich kenne diese ganzen Zeitmanagement- oder Task-Verwaltungs-Apps, aber eigentlich eingesetzt werden sie nicht. Also was ich sehr oft gesehen habe, ist ein Buch, in das man quasi das Datum schreibt und dann die ganzen Patientennamen und daneben die Untersuchung, die man macht. Und das wird dann ausgestrichen, wenn es terminisiert wurde. Also das ist die klassische To-Do-List. Auf der Pulmologie führen Sie die To-Do-List elektronisch über eine Excel-Liste. Die führen auch eine zusätzliche Patientenliste, also zusätzlich zu dieser Akim-Liste, die man hier hat, führen Sie eine zusätzliche Patientenliste. Das ist natürlich extra Aufwand, muss man dazu sagen, weil man die regelmäßig updaten muss. Und da haben Sie dann eben auch diese To-Do-List mit integriert. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Aber wie gesagt, über so Apps habe ich noch bis jetzt noch nicht gehört, dass sie irgendjemand verwendet hat. Wüsste allerdings auch nicht, ob das jetzt nicht erlaubt wäre. Die Frage ist natürlich im Sinne von Patientendatenschutz, wie das zu handhaben ist. Wichtig ist, dass Sie eben bei der Aufklärung immer reinschreiben, was Sie mit dem Patienten, wie gesagt, besprochen haben, dass Sie eben den Ablauf der Untersuchung erklärt haben und die wichtigsten Nebenwirkungen. Gut, dann wäre ich damit fertig.